So, gestern habe ich doch über die Muskelbewegung gesprochen. Hat es jemand von euch mal gewagt, das so ein bisschen drüber zu reflektieren? So zum Beispiel beim Kochen, beim Waschen und so.
Beim Gehen.
Und dann verglichen mit dem Kochen oder Waschen oder Klo gehen oder Duschen. Weil bei einer Sache ist es ja nicht genug. Muskelbewegung. Wir müssen ja schauen, dass alles darauf beruht. Was auch immer wir machen mit dem Körper, wir bewegen nur Muskeln. Zu verstehen, dass wir die ganze Welt, diese Symbole, in der wir leben, die ganze Sprache, wenn wir sie untersuchen, dass wir die auf ganz einfache Dinge zurückführen können. Alle Dinge, die in unserer Sprache, die man auf Gefühle zurückführen kann, es gibt drei Gefühle. Unangenehme Gefühle, angenehme Gefühle, neutrale Gefühle. Alle Worte in unserer Sprache, die wir auf Bewegung, Körperbewegung zurückführen können. Und es gibt nur die Muskelbewegung. Ob man einen Arm ausstrecken oder ein Bein ausstrecken, nichts anderes. Die Welt, in der wir leben, machen wir im Moment immer komplizierter. Und je komplexer sie ist, umso weniger verstehen wir sie. Wir versuchen, die Komplexität zu verstehen und dann müssen wir daran scheitern. Würden wir die ganzen Dinge auf ihren Ursprung zurückführen, dann könnten wir sie verstehen. Was gibt's? Was lehrt uns der Abende Buddha? Da ist der Körper, das Gefühl, das Assoziationen und Gedächtnis, Denken und Bewusstsein. Und mehr kann man eigentlich gar nicht erfahren. Was auch immer wir erfahren, was auch immer wir in unserem Leben erleben, gehört in eine dieser Gruppen. Oder ist eine Zusammenmischung aus allen diesen Gruppen. Weil Bewusstsein gehört immer dazu. Ohne Bewusstsein kriegen wir gar nichts mit. Und aus dieser Einfachheit, wenn wir auf diese Einfachheit zurückgehen, können wir vielleicht die ganze Komplexität der Welt verstehen. Und dann verstehen wir, wie wir reagieren, dann verstehen wir, was passiert. Ja, und dann können wir doch auch nicht für dumm verkauft werden oder wir fallen nicht darauf hinein. Dass diese Form von Arbeit, Muskelbewegung ist, dass das Vergnügen, was wir als Vergnügen bezeichnen, auch wieder Muskelbewegung ist. Dieses ein Gefühl ist, ein angenehmes Gefühl, jenes ein unangenehmes Gefühl. Mehr gibt's nicht. Kommt auf das Denken, die Erinnerungen. Mit jeder Erinnerung ist ein Gefühl verbunden. Mit jedem Gedanken ist ein Gefühl verbunden. Und es ist entweder ein neutrales Gefühl oder ein angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl. Erinnerung ganz genau dasselbe. Aber wir haben so viele Worte, wir unterscheiden so viel. Und je mehr wir unterscheiden, umso konfuser werden eigentlich. Je mehr wir versuchen zu differenzieren, umso konfuser werden wir. Versuchen wir diese ganze Welt wieder in ihre Simplizität. Und deswegen hat der Abende Buddha uns diese fünf Gruppen gegeben. Er hat ja nicht gesagt, wir sollen Gier untersuchen oder Hass untersuchen, sondern wir sollen diese fünf Gruppen untersuchen. Weil in diesen fünf Gruppen, genau in diesen fünf Gruppen, liegen nämlich Gier, Hass und Verblendung. Da haben sie ihre Wurzel, darin verstecken sie sich. Nirgendwo anders. In diesen fünf Gruppen verstecken sie sich. Weder der Körper, noch das Gefühl, noch Erinnerungen, Assoziationen, noch die Gedanken, noch das Bewusstsein hat irgendwas zu tun mit Gier, Hass und Verblendung. Gier, Hass und Verblendung sind eine Angelegenheit der Kilesas. Und die Kilesas sind nur die Arme oder die Handlanger, wie man so schön sagt, von Avijja. Avijja selbst hat keine Hände, kann nichts machen, sondern ist einfach nur. Und es braucht natürlich die Kilesas, seine Schergen und Soldaten oder Handlanger, um uns in Abhängigkeit zu halten. Und dazu benutzt es Gier, das Wollen, das Wünschen, das will ich, und Hass, das will ich nicht, das mag ich nicht. Ablehnung und Zuneigung. Das ist eine Angelegenheit der Kilesas. Aber die Gruppen selber überhaupt nicht. Die Gruppen selber beim Arahant existieren die genauso noch wie vorher. Also kann das nicht die Kilesas sein. Das Gefühl kann nicht die Kilesas sein. Der Körper kann nicht die Kilesas sein. Auch die Sinneswahrnehmung, die in diesem Körper stecken, kann alles nicht die Kilesas sein. Die Kilesas benutzen diese fünf Gruppen als ihre Toolbox, um uns in Abhängigkeit zu halten. Und da haben sie vollen Erfolg damit, wenn ich mich so umschaue. Immer wieder machen sie uns was vor. Das ist so, das ist so. Das will ich, das mag ich nicht, das würde ich gerne haben, so würde ich gerne sein. Ständig machen sie uns was vor. Und ständig fallen wir immer wieder drauf rein. Weil wir einfach nicht achtsam genug sind, um das zu sehen, wie sie arbeiten. Wir sehen das nicht, wie sie arbeiten. Das ist dasselbe, als ob wir in einer Illusion sitzen oder in einer Illusionsschau oder bei Magier sitzen. Wir sehen, wenn wir vorne sitzen, sehen wir nicht, wie er den Trick macht. Und jedes Mal, wenn er einen neuen Trick macht, sagt man, oh, das ist ja interessant. Wie hat er das gemacht? Und versuchen wir mal aufzustehen und hinter die Bühne zu schauen, um zu sehen, wie er den Trick vollführt, dann zieht er einen neuen Trick raus. Einen Trick, den wir noch nie gesehen haben. Und schon wieder setzen wir uns hin und sagen, oh, das ist ja fantastisch. Oh, das stimmt. Ja? Und so hält er uns in seinem Bann. Also deswegen kann man ganz einfach Avijja als den Magier bezeichnen. Der uns ständig was vormacht. Der uns ständig da in irgendwelche Illusionen stürzt. Aber die Illusionen sind nicht die fünf Gruppen. Das sind nicht die Illusionen. Das sind Sachen, die wir spüren können. Das sind Sachen, die wir erleben können. Was er aus diesen fünf Gruppen macht, wie er die zusammen mixt, das ist wie ein Mixer. Er benutzt großen Mixer und dann tun wir Erdbeeren rein, Karotten rein, rote Beete rein. Und dann drücken wir auf den Mixer und dann haben wir eine Farbe und einen Geschmack. Und dann denken wir, das ist wieder was Neues. Und die Zutaten sind immer wieder dieselben. Die Zutaten sind die fünf Gruppen. Überlegen wir mal, wenn wir alleine drei Farben nehmen, Rot, Grün und Blau, haben wir an die 16 Millionen verschiedene Farben. Jetzt nehmen wir mal fünf und dann haben wir das ganze Universum. Je nach Kombination von der Gruppe des Körpers, der Gruppe des Gefühls, der Gruppe des, von Assoziationen und Gedächtnis und Gedanken und Bewusstsein. Wollen wir nur ein bisschen verschieden zu mixen? Haben wir wieder was anderes. Da haben wir das Haus, dann haben wir einen Garten, ne? Dann haben wir einen Stuhl, dann haben wir ein Bett, dann haben wir Wasser, alles das, ne? Aus all diesen Gruppen. Was da ist, wissen wir eigentlich gar nicht. Kriegen wir gar nicht mit. Und mit diesen Gruppen, mit diesen Worten, die wir in unserer Sprache haben, sind inhärent, ist unsere Abneigung drin. Oder ist unsere Zuneigung drin. Wenn wir sagen Haus, haben die Zuneigung hoch oder eine Abneigung hoch. Wenn wir das Wort Scheiße benutzen, kommt meistens Abneigung hoch. Wenn wir das Wort Essen benutzen, kommt Zuneigung hoch. Wenn wir dreckige Socken benutzen, kommt Abneigung hoch. Wenn wir frische, duftende Kleidung benutzen, kommt Zuneigung hoch. Ist angehaftet an dieses Wort, an dieses Symbol. Und deswegen müssen wir ganz genau alles untersuchen und diese Anbindung des Gefühles von Gier und Hass ist ja nichts anderes als Zuneigung und Ablehnung, abschneiden. Aber die Gier und Hass, die wurzeln nicht nur in diesen Worten, sondern die wurzeln in der falschen Ansicht in unserem Körper. Der Körper ist das Essentielle. Wir schauen in den Spiegel und dann sehen wir uns. Wir schauen an uns herunter, dann sehen wir uns. Wir schauen unseren Arm an, dann sehen wir uns. Wir schauen den Fuß an und dann sehen wir uns. Und wenn wir den Körper eines anderen anschauen, dann sehen wir jemand anders. Etwas von uns getrennt. Das heißt, wenn wir es so betrachten, der Körper, in dem Körper, da wurzelt Gier und Hass. Gier und Hass haben ihre Wurzeln im Körper. Das heißt, vernichten wir den Körper, dann muss Gier und Hass gehen. Vernichten wir die Ansicht, die Illusion, die wir von diesem Körper haben. Haare sind Haare. Haut ist Haut. Aber was sehen wir in der Haut? Wir sehen alte Haut, junge Haut, dreckige Haut, saubere Haut. Und damit kommen immer wieder Ablehnung und Zuneigung hervor. Der eine hat eine reine Haut, der andere hat eine unreine Haut. Der eine hat schwarze Haare und der andere blonde Haare. Und der andere graue Haare. Dann kommt Zuneigung, Abneigung hoch. Deine hat Falten oder nicht? Zuneigung und Abneigung. Überleg mir doch, wie wir diese Dinge in unserem Leben gebrauchen. Wenn wir zu Hause sind, dann brauchen wir uns nur die Augen zu schließen und unsere Wohnung anzuschauen oder unser Bad anzuschauen, was da für alle für Dinge sind. Ne? Und wozu haben wir die? Um eine Illusion zu erhalten von dem Körper, wie wir ihn gerne sehen würden. Die Kleidung, die wir benutzen, das Make-up, das wir benutzen, Make-up ist ein schönes Wort, Make-up for what? Um unsere Fehler zu vertuschen, nichts anderes. Dafür benutzen wir Make-up. Kleidung genauso. Wir ziehen uns doch nicht so an, dass wir unsere Stellen, wo wir denken, dass sie nicht so schön sind. Wir schneiden doch nicht das aus, was nicht so schön ist, sondern wir zeigen doch immer mit unserer Kleidung das, was attraktiv ist. Was heißt attraktiv? Den anderen anziehen. Das ist doch der einzige Grund, warum wir uns schön machen um andere Menschen anzuziehen. Oder nicht? Uns selber brauchen wir doch nicht anzuziehen. Wir wollen doch immer. Ist doch egal wie, ne? Mit dieser Art von Kleidung ziehen wir diesen Typ von Menschen an. Sei das jetzt eine Frau oder Mann, das ist auch egal. Es gibt ja auch den Wettbewerb unter den Frauen, ne? Wer das schönere Kleid hat oder wer jünger ausschaut mit seiner Kleidung oder mit seiner Frisur oder sowas, alles möglich. Ne? Kennen wir doch alles so. Aber wir machen das ja nicht, das ist ja uns nicht bewusst. Das ist ja das Problem, dass es uns nicht bewusst ist. Wir machen es ja unbewusst. Mit unserer Haltung, mit unserer Kleidung, mit unserer Frisur. Das ist ja alles nur Aussehen. Aussehen, ne? Ist ja alles nur Form, ne? Ist ja alles nur Körper. Versuchen wir etwas so auszudrücken. Versuchen wir von uns ein Bild zu malen, das wir gerne haben würden. Wir versuchen ein Bild zu malen, so wie die anderen uns sehen sollen. Ne? Nichts anderes. Und dann mit unserer Sprache. Genau dasselbe. Wir erzählen doch nicht, dass wir Saftsäcke sind, oder? Wir erzählen doch dem anderen, was für tolle Seiten wir haben, wie intelligent wir sind oder wie klug wir sind oder was wir alle schon in unserem Leben erlebt haben oder was wir gemacht haben. Wir erzählen ihm doch nicht, dass ich in der 5. Klasse durchgefallen bin und dass ich das Abitur nicht geschafft habe und dass ich auf der Baustelle gearbeitet habe, weil ich sonst keinen anderen Job bekommen habe. Oder der andere, dass er Tellerwäscher ist. Das erzählen wir doch nicht. Sondern wir versuchen doch immer unsere besten Seiten rauszukehren. Ne, und da fällt der andere natürlich drauf rein, genauso wie wir drauf reinfallen. Ne, und irgendwann gibt es mal, oh, der hat mich aber angelogen. Der hat mich aber betrogen. Aber wir haben uns selber betrogen. Weil wir nicht zugeben wollen, dass es da auch unschöne Seiten in unserem Leben gibt. Und es gibt keinen Mensch, der könnt ihr euch beruhigen, kein Mensch hier auf dieser Welt, wenn er nicht ein Arahant ist, der nicht unschöne Seiten hat. Der nicht Gier und Hass in sich hat. Und das macht uns nämlich unschön. Schauen wir uns nur einmal das deutsche Wort hässlich an. Was ist denn die Wurzel von hässlich? Hass. Ja? Jemand, der viel Hass in sich hat, wird hässlich. Und hässlich ist etwas, was uns abstößt. Genauso ist es ja auch, wenn jemand viel Hass hat. Dieser Mensch stößt uns ganz automatisch ab. Und schön ist etwas, was uns anzieht. Und wo kommt das Schön her? Überlegen wir uns mal, was der erhabene Buddha gesagt hat. Derjenige, der dient, ne? Und wenn es nur mit den Händen ist, in seinem nächsten Leben wird er unheimlich schöne Hände haben. Derjenige, der mit seinem ganzen Körper dient, der wird von schöner Statur sein. Als Resultat des Karmas zu dienen, dem anderen zu dienen. Und alleine das zieht uns ja an. Wenn jemand demütig ist, zieht uns ja an. Wenn jemand schön ist, wenn jemand sich hingibt, wenn jemand etwas für andere tut, das zieht uns doch immer an. Das sind doch alles gute Sachen. Aber was man dann in diesem Leben aus der Schönheit macht, das ist wieder eine andere Frage. Die innere Schönheit kann schon lange vergangen sein. Und es ist nur noch die äußere geblieben, als Resultat des Karmas. Und um zurückzufinden, das heißt, wenn Gier und Hass in den Körper wurzeln, dann ist das das selbstverständlich, dass wir den Körper aufs Genaueste untersuchen müssen, um Gier und Hass überkommen zu können. Um Gier und Hass entwurzeln zu können. Wir müssen, wenn wir untersuchen, Wenn wir Weisheit entfalten, müssen wir den Körper untersuchen. Von oben bis unten, von innen nach außen, von außen nach innen. Wo versteckt sich da in diesen Zutaten, die wir Körper nennen? Weil wir sagen ja nicht, das Gehirn ist der Körper, wir sagen auch nicht, der Arm ist das Körper, oder der Finger ist der Körper, oder der große Zeh ist der Körper, oder das Organ, oder jenes Organ, oder das Herz ist der Körper, sondern es ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen, die zusammen den Körper bilden. Und dann müssen wir suchen, und dann müssen wir versuchen zu finden oder zu untersuchen, ja, wo haben sich denn, oder wo verbergen sich denn Gier und Hass? Und deswegen ist das Körperuntersuchen das A und O. Und wenn wir uns überlegen, was sind denn die Stufen, die uns der erhabene Buddha gibt? Das ist die Stufe des Stromeintritts, die edlen Stufen oder die edlen Jünger. Des Stromeintritts, da gibt es zwei edle Jünger. Der edle Jünger, der in den Strom eingetreten ist, und dann der edle Jünger, der in den Strom eingetreten ist und die Frucht des Stromeintritts erfahren hat. Dann gibt es, dasselbe gilt dann für denjenigen, der einmal wiederkehrt. Und dasselbe gilt dann die zwei Arten von Einmalwiederkehrer, die zwei Arten von Anagami und auch beim Arahant gibt es die zwei Arten. Einer, der Avijja überkommen hat, und der vollkommene Arahant, derjenige, der die Frucht erfahren hat. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wohin führt die Körperuntersuchung? Wenn wir den Körper untersuchen, Gier und Hass wurzeln in diesem Körper. Das heißt, die vollkommene Untersuchung des Körpers führt uns auf die Stufe des Anagamis. Weil der wird nicht mehr wiedergeboren. Das ist der Einzige, der kein Gier und Hass mehr hat. Der Sotapanna, der in Strom eingetreten, der hat noch vollkommene Gier und Hass. Der Sakadagami, so heißt es, oder der Einmalwiederkehrer, der hat Gier und Hass auf 50% reduziert. Und der Anagami, der Nichtwiederkehrer, der hat kein Gier und kein Hass mehr. Deswegen wird er weder in den himmlischen Welten wiedergeboren, noch auf der menschlichen Ebene, noch in der Höllenwelt. Das heißt, alleine die Körperuntersuchung, wenn wir die vollendet haben, kommen wir zum Stadium des Nichtwiederkehrers. Das heißt doch für uns, dass das von absoluter fundamentaler Bedeutung ist, wenn wir diesen Weg gehen wollen. Wenn wir uns entschlossen haben, den Weg rauszufinden, auch aus der Achterbahn des Lebens, aus dem endlosen Kreis der Wiedergeburt. Achterbahn, einmal bin ich oben im Himmel und das nächste Mal bin ich unten in der Hölle. Und dann bin ich irgendwann mal wieder auf der Zwischenebene der menschlichen Ebene. Um wieder genug Karma zu machen, dass ich wieder für eine ganze Weile im Himmel bin und eine ganze Weile in der Hölle. Das ist die Achterbahn. Hoch geht's ganz langsam, und da können wir es gar nicht abwarten, bis es hochgeht. Runter geht's ganz schnell, und da schreien wir alle Juche. Interessant, ne? Und so ist es mit unserem Leben. Die Leute, die jetzt groß Juche schreien, sind alle auf der Abfahrt. Die kriegen das gar nicht mit. Die denken, sie rennen in ihr Glück und dabei rennen sie in ihr Unglück. Diejenigen, die achtsam sind, diejenigen, die ein bisschen bedacht sind, die können das abhalten. Das sind diejenigen, die nicht auf der Autobahn fahren, die in die Hölle führt, sondern diejenigen, die den etwas steinigen Pfad nehmen, wenn man so schön sagt, der ins Reich der Himmel führt, oder der uns weiterführt, der uns weiterbringt. Und der steinige Pfad ist halt der steinige Pfad der Praxis. Und das merken wir immer wieder, wir setzen uns eine Stunde hin und dann merken wir schon wieder, wie die Steine, die spitzen Steine uns überall pieseln. Gehen wir Meditation, machen wir Gehmeditation, dann kommt Müdigkeit auf, Lustlosigkeit auf, Langeweile auf, Sitzmeditation, kommen Schmerzen auf, kommt Müdigkeit auf, Langeweile auf. Das sind alles Dinge, die uns daran hindern. Und das sind alles Dinge, die nicht in den fünf Gruppen entstehen, sondern alles Dinge, die von den Kilesas kommen. Alles Dinge, die von Avijja kommen.
Avijja, bitte, auf Deutsch.
Mhm. Augenblick. Avijja ist der, wie man so schön im Englischen sagt, der Mastermind, der hinter allem steht. Ne? Oder der Magier. Im Grunde genommen heißt Avijja nicht wissen. Das ist die Definition. Nicht wissen und nicht verstehen. Dann kommt aber noch ein anderer Aspekt hinein. Verstehen wollen, aber nicht verstehen können. Wissen wollen, aber nicht wissen können. Das ist die Definition von Avijja. Die Definition von Verblendung steckt schon im Wort drin. Wir vermischen die Dinge. Wir blenden, wie im Englischen gibt es das Wort Blender, bei uns heißt es Mixer. Wir mixen die fünf Gruppen zusammen. Und aus jedem Gemisch von der Gruppe haben wir wieder etwas Neues. Das ist die Verblendung. Aber die Verblendung liegt nicht im Körper. Und die Verblendung kann man, solange wir den Körper nicht richtig untersucht haben, gar nicht so richtig erkennen. Weil wenn wir uns überlegen, Gier und Hass, sind die zwei Armeen, denen wir gerade ins Auge schauen. Hinter Gier und Hass sitzt die Verblendung. Und die zieht die Fäden für Gier und Hass. Zieht sie mal da, dann mal da, dann mal da. Und was wir sehen können, ist im Grunde genommen nur Gier und Hass. Ganz selten mal kann man so einen Glimps auf Verblendung werfen. Aber dann, wenn Gier und Hass weg sind, dann sehen wir die Verblendung. Dann sehen wir die Vermischung von all diesen Dingen. Und zwar spielt sich das dann ab nur in diesen geistigen Kandas, in diesen geistigen Gruppen. Die vier geistigen Gruppen, wir haben ja Körper als eine Gruppe, Gefühl ist ja noch getrennt, das ist ein körperlicher Anteil und ein geistiger Anteil. Und die geistigen Gruppen ist das Gefühl, das geistige Gefühl, sind die Assoziationen, die Erinnerung, die Gedanken und das Bewusstsein. Und die Verblendung, so wie Gier und Hass sich im Körper verwurzelt haben oder im Körper versteckt haben, so versteckt sich die Verblendung in zwei Gruppen. In der Gruppe von Assoziationen und Erinnerung und der Gruppe von Gedanken, von Denken. Die wirren ganz schnell herum. Und aufgrund von Assoziationen und Gedanken entsteht diese Verblendung, diese Vermischung, dieses nicht sehen können. Es ist praktisch nichts anderes als ein dichter Nebel. Um das zu überkommen, ist nicht einfach. Es ist einfacher, den Körper zu untersuchen, und Gier und Hass ein Chaos zu machen, als der Verblendung. Weil es geht so schnell. Und wenn wir die Verblendung hinter uns haben, dann bleibt immer noch Avijja. Der Mastermind. Wenn wir dann Avijja untersucht haben, dann bleibt nichts mehr. Das ist das Ende unserer Arbeit. Das ist der Weg. Das ist der Weg in die Freiheit. Und der ist nicht einfach. Und wenn wir uns nicht ein bisschen anstrengen, kommen wir nicht weiter. Wenn wir das nicht, das Grundprinzip nicht verstehen, und es wird häufig vermischt, das wird häufig nicht richtig wiedergegeben, hier im Westen. Das Grundprinzip zu verstehen, wenn wir das mal verstanden haben, wo Gier und Hass sich verbergen, wo die Verblendung sich verbirgt, und dass Avijja nicht ein und dasselbe ist wie Verblendung, was ja häufig angenommen wird, dann können wir wenigstens klar diesen Weg gehen, ob er leicht ist oder schwer. Die Körperuntersuchung ist das A und O. Das ist etwas, was uns zur Stufe des Sotapannas, des Stromeintritts, des Einmalwiederkehrers und des Nichtwiederkehrers führt. Erst dann ist die Körperuntersuchung zu Ende. Und dann kommen erst, und dann untersucht man die geistigen Kandas. Was wir hier im Westen machen, wir fangen mit den geistigen Kandas an, weil wir den Körper sowieso nicht mögen. Weil wir das Gefühl haben, ja, den brauchen wir sowieso nicht. Ja, und dann kommen wir nicht weiter. Wir zäumen das Pferd von hinten auf. Wir können die Gedanken und die Erinnerungen so weit und so lange untersuchen, wie wir wollen, wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht von hinten an, wir kommen nicht von hinten ran. Wir müssen zuerst mal Gier und Hass entfernen. Und Gier und Hass sind leider im Körper. Und der Körper ist für uns das A und O. Und das habe ich ja am Anfang erklärt. Das habe ich ja am Anfang euch versucht zu erzählen. Wie wir alles auf diesen Körper. Wir schauen am Morgen in den Spiegel und schon ist es der Körper. Ne? Bis wir abends ins Bett gehen und schon wieder ist es der Körper. Den ganzen Tag. Wir füttern ihn, wir füllen ihn aufs Abort, ne? Wir waschen ihn, wir stecken nur schöne Sachen rein in den Körper und alles, was rauskommt, das müssen wir sofort wegwischen. Wegwaschen, wegspülen. Ist das so? Und wenn er das, ihr wisst es ja, ne? Aber wir wollen es ja nicht wissen. Was immer im Kontakt mit dem Körper kommt, wird dreckig und schmutzig, ne? Die Socken, na, die werden ja nicht von alleine, die fangen ja nicht von alleine zu stinken an. Die stinken ja nur dann, wenn wir sie an den Füßen gehabt haben. Die Kleidung, ja, die stimmt doch auch nicht von alleine. Die stimmt doch auch erst dann, wenn wir sie am Körper gehabt haben. Wenn wir sie draußen aufhängen, dann mag sie vielleicht dreckig werden, wenn da die Luft dreckig ist, ne? Aber sie fängt nicht an zu stinken. Sie fängt nur dann an zu stinken, wenn sie mit dem Körper lange genug in Berührung war. Ne? Also alles, was reingeht, ist schön und alles, was rauskommt, ist grässlich. Das wollen wir gar nicht sehen. Jetzt überlegt euch mal hier in unserer westlichen Welt. Wir kreieren eine Fabrik, in der alles Schöne rauskommt. Und dann verkaufen wir die Produkte dieser Fabrik, dass alles scheiße ist. Ne? Ich glaube nicht, dass wir irgendwelchen finanziellen Erfolg so etwas hätten. Aber wir hängen daran. Wir hängen an diesem Körper, als ob es das Ein und Alles wäre. Nicht zu wissen, was drin ist. Nicht zu verstehen, was es mit dem Körper auf sich hat. Hängen wir an diesem Körper. Wir denken, wir können nur mit diesem Körper gehen. Wir denken, wir können nur mit diesem Körper denken. Oder fühlen. Aber jetzt überlegt euch, vier dieser Gruppen, da gehört das Gefühl dazu, da gehört das Denken dazu, Erinnerungen dazu, haben überhaupt nichts mit diesem Körper zu tun. Wir haben nur das ausgelagert in diesem Körper. Erinnerungen haben wir ausgelagert. Das ist so wie ein Computer, ne? Du schiebst deine Harddisk ins RAM. Mehr als das RAM, na, das ist ja Erinnerung. Kurzzeiterinnerung, Langzeiterinnerung. Aber das vorige Leben erinnert er sich nicht. Ne? Das ist auf unserer Harddisk drauf. Oder Festplatte, wie man so hier im Deutschen sagt. Ne? Und diese Festplatte, die gehört, ist ans Chitta geknüpft. Nichts anderes. Da steht alles drauf, vom ersten Leben bis zu diesem Leben. Jedes Detail. Was wir waren, was wir gefühlt haben, welchen Tod wir erlebt haben, alles steht auf dieser Festplatte drauf. Und auf dem REM, auf dem, was das nennt man, Speicher, den wir jetzt gerade haben und das wir Gehirn nennen, der ist nur von diesem Leben drin. Gehen wir in der Meditation mal ein bisschen tiefer, dann kommen auch Erinnerungen von dieser Festplatte hoch. Erinnerungen an frühere Leben oder an früheren Tod oder Ängste, die man nicht aus diesem Leben wo wir keine Ahnung haben, wie die aus diesem Leben entstanden sind oder wie die von unseren Erfahrungen in diesem Leben herrühren. Nichts anderes, im Kopf. Einfach nur ausgelagert. Ohne diesen Körper können wir in einem Augenblick, ne? Da brauchen wir keine Flugzeuge, da brauchen wir keine Autos, keine Fahrräder, können wir von einem Punkt zum anderen in einem Augenblick gehen. Das ist die Kraft des Geistes. Und wir schleppen immer diese 50 Kilo bis 100 Kilo Fleisch mit uns herum. Hieven die in Flugzeug oder in Auto und fahren von A nach B. Und fahren wir wieder zurück und dann fahren wir wieder dahin und dann fahren wir dorthin. Immer schleppt man diesen Körper mit uns herum. Nicht verstehend. Weil wir einfach nur nicht verstanden haben. Und wir denken, das ist so. Das ist so, wie wenn jemand im Auto geboren wird und im Auto stirbt. Ne? Der Autofahrer, der weiß auch nicht, dass er eigentlich aussteigen kann. Und dann hat es viel leichter, ne? Dann kann er nämlich durch enge Gassen, da kann er überall, da kann er einen Berg rauf und einen Berg runter gehen, ne? Aber solange der nicht kapiert, ne? Dass man aus dem Auto aussteigen kann, dass es da Türen gibt, wo man aussteigen kann und einsteigen kann, dann denkt er, ist natürlich das Fahrzeug. Das Fahrzeug ist einfach nur Fahrzeug. Das geht seinen Lauf. Genauso wie dieser Körper seinen Lauf geht. 40 oder 80 oder vielleicht 100 Jahre. Fängt an. Und das Chitta ist das, was der Autofahrer im Auto ist. Und da unser Chitta im Körper geboren worden ist, denkt man natürlich, dass das Chitta und der Körper eins und dasselbe ist. Und das muss man herausfinden, dass es nicht ist. Ne? Das Chitta ist das Chitta und der Körper ist der Körper. Ne? Und das Chitta kann man anatomisch gar nicht im Körper finden. Weil das ist nicht von Materie. Das ist immateriell. Das ist der kleine Programmierer, der da in unserem biologischen Roboter sitzt und da auf seinem Computer rumhackt, was man machen soll. Nichts anderes. Der sagt nämlich links oder hü, und dann macht der Körper hü, und dann sagen wir hot, und dann macht der Körper hot. Ne? Sagen wir links, genauso wie beim Autofahrer. Ne? Wenn er links dreht, dann geht's links, wenn er rechts dreht, dann geht's rechts. Und wenn der Autofahrer schläft, ja, dann rührt sich auch das Auto nicht. Wenn das Chitta schläft, und das können wir im Samadhi probieren, wenn das Chitta vollkommen in der Ruhe ist, ja, dann rührt sich im Karton nichts mehr. Ne? Der Körper rührt sich nicht. Und wenn das für 3 Tage ist, dann kann man in Stücke zersägen und er merkt das gar nicht. Weil der Autofahrer schläft. Genauso wie wenn ein Autofahrer ganz tief schläft, ja, dann kann man die Reifen abmontieren und er merkt auch nicht. Wenn er aufwacht, hat er kein Auto mehr. Also der Weg raus sind die 4 edlen Stufen. Die Stufe des Stromeintritts, die Stufe des Einmalwiederkehrers, die Stufe des Anagamis, des Nichtwiederkehrers und die des vollkommen Heiligen, des Arahants. Das sind die 4 Stufen. die wir erreichen können. Oder wir können auch uns entscheiden, und das liegt an jedem von uns, ne? Was auch immer er will. Wir können auf der Stufe des Worldlings bleiben, des Weltlings. Aber der Weltling geht von einer Welt zur anderen. Und da gibt es kein Ende, wenn wir nicht irgendwann mal aus der Achterbahn des Lebens aussteigen, gibt es kein Ende. Da gibt es nur einen rauf und dann wieder einen runter. Wenn wir unten angelangt sind, dann krabbeln wir wieder hoch. Wenn wir oben angelangt sind, dann fallen wir wieder runter. Und wenn wir runtergefallen sind, dann krabbeln wir wieder hoch. Das ist das Leben oder der Lebenszyklus von jemand, der Weltling genannt wird. Jemand, der Stromeintritt verwirklicht hat in seinem Leben, der kann noch siebenmal, höchstens siebenmal wiedergeboren werden. Und er geht nicht in die unteren Daseinsbereiche ein. In den Daseinsbereich der Tiere, er wird nicht mehr als Tier wiedergeboren, er wird nicht als Geist wiedergeboren oder als Dämon oder in der Hölle. Er hat sieben Leben. Sieben, höchstens, allerhöchstens sieben menschliche Leben. In den Zwischenbereichen ist er in den himmlischen Bereichen. Dreimal Wiederkehrer, der wird noch einmal wiedergeboren. Und der Nicht-Wiederkehrer überhaupt nicht. Wenn der noch nicht fertig ist mit seiner Arbeit, in fünf oberen Fesseln, dann ist er in den fünf höchsten Himmeln. Und jeder dieser Himmel dauert 10.000 Jahre. Bis er dann fertig ist. Eine Fessel nach der anderen, eine Fessel zu bearbeiten oder abzuarbeiten, dauert 10.000 Jahre. Wenn er sich nicht anstrengt. Bis er dann endgültig frei ist. Es liegt an uns, was für uns wertvoll in unserem Leben ist. Wir müssen mal versuchen, darüber zu reflektieren, was wollen wir aus unserem Leben machen? Was können wir mitnehmen? Wir wissen, dass wir unser Haus und die Familie nicht mitnehmen können. Wir wissen, dass wir das Geld nicht mitnehmen können. Das Einzige, was wir mitnehmen können, ist, wie sehr oder inwieweit wir das Chitta trainiert haben. Inwieweit wir diesen Autofahrer trainiert haben. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen können, das Training. Und natürlich das Karma. Die Ergebnisse, die guten Ergebnisse von guten Taten und die schlechten Ergebnisse von schlechten Taten. Das ist das, was wir mitnehmen ins nächste Leben. Waren wir für die Menschen da? Im nächsten menschlichen Leben haben wir einen schönen Körper. Waren wir egoistisch? Waren wir geizig? Werden wir als hungriger Geist wiedergeboren? Und so weiter und so fort. Haben wir gegen die fünf Tugendregeln verstoßen? Kommen wir in die höllischen Welten für eine Weile? Um dann wieder aufzusteigen. Das ist das, was uns bevorsteht. Davor hat uns der erhabene Buddha gewarnt. Er hat es uns klargelegt, die 36 Daseinsebenen, die himmlischen, die 30 himmlischen Ebenen über uns, die menschliche Ebene, die wir kennen, die tierische Ebene und die Geister, Dämonen und die Höllenbereiche. In den Höllenbereichen gibt es auch 25 verschiedene Höllen. Je nachdem, was man verbrochen haben, da kommen wir dahin. Genauso wie im Gesetz, wissen wir, wenn wir das machen, kommen wir von Jahr ins Gefängnis, manchmal kriegen wir das auf Bewährung, und manchmal müssen wir lebenslänglich. Und das ist auch immer begrenzt, 25 Jahre. Und genauso ist es mit dem, wenn wir gegen die Tugendregeln verstoßen, wir gehen nie für ewig in die Hölle. Und wir gehen nicht für ewig in den Himmel, auch wenn wir uns das wünschen. Wenn unser Karma abgelaufen ist, kommen wir wieder runter. Deswegen habe ich gesagt, nach oben und nach unten. Mühsam klettern wir hoch, um dann wieder runterzufallen. Fallen wir runter, dann fangen wir wieder an hochzuklettern. Das lege ich euch ans Herz, ne? Denkt darüber nach. So ist das Leben eines Weltlings. Wenn ihr aussteigen wollt, dann habt ihr jetzt die Chance dazu. Der Abne Buddha bezeichnet das menschliche Leben als das Sprungbrett. Es ist das Leben, wo wir verstehen können. Es ist das Leben, wo wir vergleichen können. Wo wir genug Dukkha haben, wo wir nicht zu viel Dukkha haben, sodass wir gar nichts mehr machen können, wie in den anderen Daseinsbereichen, die unter uns sind. Oder wo wir nicht zu wenig Dukkha haben, sodass wir faul werden und nichts tun wollen, wie in den oberen Daseinsbereichen. Die menschliche Ebene ist die einzige Ebene, wo wir genauso viel Dukkha wie Zucker haben. Ein Dukkha ist einfach unbefriedigt sein, ein Zucker ist Befriedigung. Wenn man es mal grob übersetzt. Das heißt, das menschliche Leben ist das Sprungbrett. Und da wir uns jetzt in einem menschlichen Leben befinden, können wir die Entscheidung fällen, ob wir weiterhin die Achterbahn des Lebens fahren wollen oder ob wir rausspringen wollen. Und wenn wir rausspringen wollen, ja, dann müssen wir uns an den achtfachen Pfad halten oder an den Pfad von Sila, der Tugend, den fünf Tugendregeln, Samadhi, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, mit inklusive der Achtsamkeit, dieser Gewahrsamkeit, dieser Geistesgegenwart, die jeden Geistesmoment mitbekommt, und dann Panya, Weisheit, die anfängt mit der Körperuntersuchung. Und wieder Körperuntersuchung. Und das ist das, wo es uns am meisten davor graut. Und weil es uns davor graut, oder weil wir das nicht machen wollen, oder weil wir denken, das brauchen wir nicht, weil wir den Körper sowieso nicht mögen, ne? Dann fangen wir nämlich an mit den Untersuchungen von Gedanken. Oder Erinnerungen. Weil das ja viel angenehmer ist. Und da kommen wir nicht weiter. Der Weg des erhabenen Buddhas ist klar. Körperuntersuchung, da Wurzeln gehen hast, dann die Untersuchung der geistigen Kandas, da Wurzel die Verblendung. Und dann die Untersuchung von Avijja. Und das ist das Ende des Weges. Sobald Avijja gefallen ist, gibt es nichts mehr, was uns beschränkt, was uns einschränkt. Das ist die absolute Freiheit oder die übernatürliche Glückseligkeit. Oder das reine Metta, die reine Güte. Das ist das, was übrig bleibt. Und es liegt nur an uns, die Entscheidung zu fällen, zu reflektieren über unser Leben, was wir wollen, was wir mitnehmen wollen, was wir erreichen wollen. Nicht, ich will noch Doktor werden oder ich will Millionär werden. Was wir erreichen wollen, was wir mitnehmen können. Was wirklich sinnvoll ist. Was Sinn macht. Die normalen Menschen stecken alle ihre Energie da rein hin, etwas zu erhalten, was nicht zu erhalten ist. Nämlich den Körper. Da stecken die Leute ihr ganzes Geld rein. Die peppeln den Körper auf, die trainieren den Körper und zum Schluss geht er doch kaputt. Die bauen große Häuser, große Betten und was weiß ich noch alles. Fantastisches Essen und alles, was der Körper braucht, ist Nahrung. Was zum Trinken. Irgendwo sich hinzulegen, schlafen zu können. Kleidung und ein bisschen Medizin. Das ist alles, was der Körper braucht. Würden wir uns auf das Notwendigste beschränken, hätten wir so viel freie Zeit, um den Autofahrer zu trainieren. Dass der ein bisschen vorsichtiger ist und dass er nicht in den Abgrund rauscht. Oder so zu trainieren und dass er den Weg rausfindet. Dass er die Tür im Auto findet und das Schloss entriegeln kann, sodass er aufsteigen kann. So, und damit ende ich meinen Vortrag. Wenn es noch Fragen gibt,